Also es gibt ja kaum jemand, der freier ist als Selbstständige und als Unternehmer, vor allen Dingen, wenn sie eher ein kleines Unternehmen haben und nicht im Konzern eingespannt sind. Ja, aber da ist natürlich die Verführung unheimlich groß, gerade bei kleinen Unternehmen, bei Startups, ganz, ganz viel zu arbeiten. Und da kommen die Beschränkungen her.
Der Jahreswechsel ist immer ideal, um sich mal generell Gedanken zu machen. Mal nach hinten zu gucken, auf das vergangene Jahr und nach vorne zu schauen, was sich vielleicht alles ändern sollte. Und wenn du sagst, ja, ich möchte nächstes Jahr mehr in die Umsetzung kommen, ich möchte mehr Spaß an der Arbeit und an der Planung an sich haben, ich möchte weniger Aufgaben haben, mehr Fokus und grundsätzlich ruhiger werden, dann habe ich was für dich. Dann solltest du darüber nachdenken, nächstes Jahr mit dem Fokusplaner zu arbeiten. Der Fokusplaner ist mein analoges Kalendarium für alle Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte. Er ist bewusst analog, bewusst handschriftlich und mit dieser minimalistischen Planung bekommst du maximalen Fokus. Alle Infos dazu unter fokusplaner.de. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute erneut die zwei Interviewpartner Dorothea Assig und Dorothee Echter zu Gast. Beim letzten Mal hier im Hallo Fokus Podcast vor ein paar Wochen haben wir ja über das Thema Ambition gesprochen. Und jetzt geht's um das Thema Freiheit, was nämlich auch ein Buchtitel von Ihnen ist. Ja, wir gehen auf das Thema Freiheit ein und fragen uns erstmal, warum wir uns damit so schwer tun. Warum tun wir Selbstständige und Unternehmerinnen und Unternehmer uns damit so schwer, obwohl wir es ja alles eigentlich selbst in der Hand haben? Wir definieren das Thema Freiheit. Was ist wirklich Freiheit für uns? Und gehen auch der Frage nach, sind Ziele wichtig? Sind Ziele notwendig für Freiheit? Und wie sieht es aus mit der Führung von Mitarbeitern? All das jetzt hier in diesem Podcast-Interview. Unternehmerinnen und Unternehmer sind freiheitsliebende Menschen. Frau Echter, fangen wir mit Ihnen an. Warum tun Unternehmerinnen und Unternehmer sich trotzdem so schwer, ein freiheitliches Leben zu führen?
Na, ich glaube, die tun sich gar nicht so schwer, ein freiheitliches Leben zu führen, sondern die tun sich vielleicht schwer damit, das dann auch auszuhalten und das sozusagen, ja. Also es gibt ja kaum jemand, der freier ist als Selbstständige und als Unternehmer, vor allen Dingen, wenn sie eher ein kleines Unternehmen haben und nicht im Konzern eingespannt sind. Ja, aber da ist natürlich die Verführung unheimlich groß, gerade bei kleinen Unternehmen, bei Startups, ganz, ganz viel zu arbeiten. Und da kommen die Beschränkungen her.
Ja, ein Stück weit gebe ich Ihnen recht, aber auch ein Stück weit nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass auch kleine mittelständische Unternehmer und gerade Startups und so auch wahnsinnig viel sich fremdbestimmt fühlen. Und es stimmt natürlich, dass gerade selbstständige Unternehmer haben eigentlich alles in der Hand, nur realisieren wir das nicht und fühlen uns trotzdem fremdbestimmt. Und das muss ja einen Grund haben.
Ja, der Grund ist daran, dass es unglaublich viele Annahmen über Erfolg gibt und Misserfolg, denen Menschen folgen. Also eine der ganz wichtigen Sachen ist eben das, was Frau Echter sagte, mit dieser vielen Arbeit, dass Menschen glauben, mit noch mehr Arbeit, mit noch mehr Durchsetzung kommt auch mehr Erfolg. Und wenn wir Karrieren sehen und wenn wir über ja, viele, viele Jahre schon Karriere begleiten, sehen wir, dass viele von diesen Annahmen richtig kontraproduktiv sind. Also dass zum Beispiel Menschen aufhören könnten zu kämpfen, also um Aufträge zu kämpfen, um mehr Mandate zu kämpfen, um dies zu kämpfen, sondern vielmehr zu gucken, wie löse ich positive Resonanz aus? Wie löse ich Gefolgschaft aus? Wie löse ich das aus, dass Menschen gerne von mir beraten werden wollen oder meine Produkte Produkte kaufen. Und das ist ein vollkommener anderer Habitus, als der den Menschen gewohnt sind und den sie auch die ganze Zeit lernen. Das darf man auch nicht vergessen. Also die ganzen Business Schools, die sind total darauf spezialisiert oder auch viele Artikel von mach es noch härter, 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 anstatt zu sagen, stopp hier. Guck einfach, wie du Gefolgschaft erreichst, wie Leute gerne, das Wort gerne ist unheimlich wichtig dabei, die Leistung oder das Produkt von dir haben wollen, freiwillig und in Freiheit eben.
Finde ich ein ganz, ganz toller Tipp und finde ich auch super sympathisch. Aber genau das beobachte ich auch, dass viele in diesem Überwollen sind. Ne? Dieses unbedingt und krampfhaft, dieses, und das, ich meine, man kriegt das ja auch vorgelebt in Social Medias heutzutage, ja. Ne? 1000 Berater, die einem dann sagen, hier in 3 Wochen zum sechsstelligen Monatsumsatz und was weiß ich was. Aber wie kommen wir denn konkret aus diesem Überwollen heraus?
Also ich nehme mal das uns natürlich sehr geläufige Thema der Akquise. Es geht, wenn Sie also persönlich akquirieren oder als Unternehmer akquirieren, Mandanten akquirieren, Aufträge, Projekte akquirieren, dann können Sie das tun und das passiert leider sehr, sehr häufig, indem Sie arbeiten und arbeiten, also Foliensätze, Prospekte machen, sich immer wieder das Produkt beweisen, wie toll das ist, mit möglichst vielen Leuten telefonieren und sprechen, immer zum Produkt, das nochmal erklären. Dann haben es die Leute immer noch nicht verstanden, dann geht man in die Social Media oder so. Die bessere Art, persönlich zu akquirieren, ist natürlich, sich eher zurückzulehnen und gut gelaunt Komplimente zu machen, sich in Kreisen zu bewegen, die Menschen zu wertschätzen und quasi wie nebenbei von der eigenen Ambition zu sprechen und wie eigentlich dieses Produkt zu meiner Ambition passt und wie dieses Produkt dann auch meinen Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin erfolgreicher machen kann. Das ist viel entspannter, nicht? Ich kann berichten, ich kann erzählen, ich bin im Kontakt mit anderen Menschen, aber ich muss ja nichts mehr beweisen, ich muss nichts erkämpfen. Zumal dieses mit dem Kämpfen und Klinkenputzen und so, das ist ja sowieso, macht man heute sowieso ja nicht mehr.
Das sagen Sie so, also das Kämpfen und Klinkenputzen macht man nicht mehr. Gebe ich Ihnen recht im Prinzip, aber irgendwie die Realität sieht mir dann doch teilweise dann doch noch ein bisschen anders aus. Also in der Theorie haben wir es verstanden, in der Praxis, da fehlt es irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Und
ich würde da gleich was sagen und auch gerne. Weil das, was Sie vorhin über Social Media sagten, die Erfahrung zeigt, alles dauert viel länger, viel, viel länger. Und Menschen lassen sich unheimlich von diesen Social Media oder von überhaupt von allem beeinflussen, wie schnell Dinge gehen, wie schnell und die Prozesse sind, um ein erfolgreiches Unternehmen stabil aufzubauen oder als Handwerker erfolgreich zu sein oder als Berater. Das dauert ewig. Und das ist etwas, was Sie haben vorhin gefragt, wo dieses Überwollen herkommt. Das Überwollen kommt aus dieser, das muss doch schneller gehen, was die ganze Zeit natürlich auch mal in Social Media suggeriert wird. Und also Menschen müssen einfach lernen, den Versprechungen nicht zu glauben, die da überall gemacht werden. Das stimmt nicht.
Und natürlich geduldiger mit sich selbst zu sein. Und da tun sich auch alle sehr, sehr schwer. Wie lerne ich das denn, geduldiger mit mir selbst zu sein? Ja. das ist, ich glaube, das betrifft uns doch alle irgendwo. Könnten wir doch alle gebrauchen.
Also hier kommt natürlich wieder das Lieblingsthema auch von Frau Assig ins Spiel, das Lernen und die Stabilisierung der Psyche. Also klar habe ich ein super, super gutes Produkt und ich kann mich darauf nicht ausruhen. Aber das Lernen besteht jetzt nicht darin, möglichst schnell das durchzukämpfen, sondern das Lernen besteht darin, dieses intelligent zu tun und mit anderen Menschen zum Beispiel zu delegieren, zum Beispiel eine positive Reputation in die Welt zu setzen. Denn oftmals ist es ja gerade bei Selbstständigen oder bei kleinen Unternehmen so, dass die Reputation entscheidend ist. Es ist nicht die Aufmerksamkeit, es ist die positive Reputation. Das, was die Menschen hinter ihrem Rücken über sie sprechen, das macht die Reputation aus. Und wenn das wenn dieser Prozess in Gang kommt, dann ist auch natürlich Akquise leichter. Jetzt immer noch mal auf die Frage zurück, wie lerne ich das? Ich lerne das, indem ich eben einfach mir sehr erfolgreiche Menschen anschaue oder indem ich ein Coaching bei Ihnen zum Beispiel mache oder bei uns mache, indem ich lerne, die wahren Erfolgsgeheimnisse und die wahren Erfolgsrhythmen, auch das, was Frau Assig sagte, wie lange das eben doch dauert, anzuerkennen und mich nach denen auch zu richten.
Das ist sehr schön, schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir nämlich auch in so einer schnelllebigen Zeit einfach gewisse Geduld haben mit, auch mit den Zielen, die wir erreichen. Und da kommt nämlich auch meine nächste Frage mit Zielen. Wie wichtig sind denn da Ziele? Weil Ziele, da habe ich auch ein ambivalentes Verhältnis zu. Auf der einen Seite sage ich, wir brauchen Ziele, aber irgendwie bringen sie uns ja auch teilweise in dieses Überwollen. Wie stehen Sie dazu?
Also Ziele halten wir im Grunde für Blödsinn. Und zwar kann man das jetzt ganz genau sehen, dass Unternehmen es tatsächlich fertiggebracht haben, noch im Dezember 2020 Ziele zu formulieren. Ende 2020 für 2021.
Ach so, alles klar, ja gut, okay, ne? Verstanden. Ja, ja.
Und daran sah man einfach, diese Ziele, die sind total obsolet. Was man befeuern muss in sich selbst, ist die Ambition, ist das Gefühl für gute Arbeit, ist das Vertrauen, dass die Leute, die man führt, schon auch selber Ansprüche haben, dass die gute Leistung machen. Also Ziele sind so kontraproduktiv, wenn man so im Rückblick auch guckt. Also wie Menschen sich davon gehetzt fühlen, wie Menschen glauben, man könnte einfach so Ziele erfüllen, nur weil da steht, wir haben jetzt diese Umsatzziele und dann wollen wir die unbedingt erreichen, anstatt zu sagen, wir geben hier alles. Und ich will nochmal sagen, dieses mit der Zeitschiene, dass wenn man sich Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen anguckt, dann sieht man, wie lange alles gedauert hat. Und wie lange alles, eine Reputation braucht ewig. Und da ist natürlich die ganze Zeit, man wartet ja nicht darauf, bis eine Reputation dann entsteht, sondern in der ganzen Zeit wird ja gearbeitet. Man postet was, man spricht mit Leuten. Das ist das, was Frau Echter eben gesagt hat. Man spricht, man hat eine Community, man spricht positiv über andere Menschen, man empfiehlt die. Menschen unterschätzen komplett, wie sie die ganze Zeit, auch wenn sie was anderes tun, an ihrer Reputation und an ihrem Auftragsvolumen arbeiten. Das bringt die gar nicht in Zusammenhang. Da gibt es aber einen.
Es gibt einen, nur der ist natürlich nicht sofort messbar. Ne? Und das ist, glaube ich, das, weil wir heute, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir alles messen, ne? Wo wir Uhren tragen, die unseren Schlaf tracken und was weiß ich was, müssen wir auch da sofort ein Feedback kriegen. Und das geht ja nicht in dem Fall. Da müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten und abwarten können. Und das fällt vielen schwer. Und Ziele sind Blödsinn, finde ich nett gesagt. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage, Ziele sind gut. Aus meiner Sicht deshalb, um sie auf den Weg zu machen. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir uns gar keine Ziele setzen, dass das oft auch nicht gut ist, weil Ziele sind nicht dafür erreicht zu werden, sondern dass man sich auf den Weg macht. Wobei natürlich, wenn jetzt kommen Sie und ich weiß genau, was Sie jetzt sagen wollen, mit einer Ambition, die dahinter steht, und das war ja unser erster Podcast, den wir aufgenommen haben, da ergibt sich das eh. Da brauche ich nicht noch Ziele, da ist meine Ambition so stark, dass ich mich eh auf den Weg mache. Ist richtig, was ich gesagt habe, ne?
Ja, wenn wir das Beispiel nehmen, dass sie andere Menschen brauchen, dass sie Kolleginnen und Kollegen brauchen, die sie unterstützen, dass das Unternehmen vielleicht wächst, sie nicht mehr alles selber machen können, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie setzen Ziele. Ja, wenn sie Ziele setzen, dann müssen die natürlich auch kontrolliert werden und dann müssen die auch bewertet werden. Das sind alles Prozesse, die demotivieren. Wenn sie aber über ihre Ambition sprechen, Also zum Beispiel sagen, was wir wollen, sind wirklich, wirklich leisere Straßenbeläge in der Stadt, sodass nicht jedes Fahrrad da und jedes Moped da so zu hören ist. Also wir wollen einfach weniger Lärm dort haben oder eine andere Ambition. Das wollen wir leidenschaftlich. Dann können sich die Menschen anschließen und dann können die selber sagen, okay, was müssen wir eigentlich dazu machen? Was brauchen wir dazu? Das ist eigentlich der Weg, der mehr Erfüllung und mehr Flow auch für andere Menschen schafft, nicht nur für sich selbst.
Jetzt haben Sie ein gutes Stichwort gebracht mit Mitarbeitern. Das ist ja auch ein Weg für Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit. Und da gebe ich Ihnen absolut recht, da geht es natürlich darum, wie führe ich die? Und jetzt habe ich natürlich auch schon verstanden, was Sie gesagt haben. Ohne Ziele, sondern einfach mit der Ambition oder der Mission führt man die Mitarbeiter besser. Ja, und Sie sagen, Bewertungen demotivieren. Über Ambition schaffe ich Motivation?
Sie schaffen über die eigene Ambition Gefolgschaft. Das heißt, Sie erreichen, wenn Sie darüber sprechen, erreichen Sie, dass Menschen wissen, Sie geben damit einen Sinn. Sie sagen, um das Beispiel von Frau Echter aufzugreifen, wir wollen hier ganz ruhige Straßen. Und im weitesten sagen Sie natürlich, das ist jetzt aber der Subtext nur, wer macht hier eigentlich mit und zwar gerne? Und dann werden Sie feststellen, in dem Unternehmen sind genug Menschen, die mitmachen, die sich angefeuert fühlen, die auch deshalb in dem Unternehmen sind. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass in Menschen viel, viel mehr steckt, als man ihnen in der Regel zutraut. Also wenn die einen Sinn sehen, wenn die sich erfüllt sehen, wenn die sehen, meine Chefin und mein Chef, die wollen was in die Welt bringen, dem ich mich anschließen kann, dann sind die in der Regel sofort mit dabei. Die wollen das auch.
Und da brauchst du dann keine Ziele, keine Bewertungen, keine Bewertungsgespräche.
Ja, Herr Ober, wenn Sie jemals selber schon in einem Beurteilungsgespräch oder Assessment Center oder wenn ein Portfoliogespräch gesessen haben als Kandidat und bewertet wurden und nicht gerade die Nummer eins waren, dann wissen Sie ja selber, was das in Ihnen ausgelöst hat. Wir wissen, warum Vorgesetzte und Unternehmerinnen nicht gerne selber auch nicht gerne Beurteilungsgespräche führen, weil die wollen den Zweit- und den Dritt- und den Viertbesten auch gerne haben, weil die wissen, die haben ein ganz spezielles Talent, die haben eine ganz spezielle Ambition und die möchten in dieser Ambition gesehen werden, die möchten darin gespiegelt werden, gewürdigt werden und dann geht es doch los mit der Leistungsbereitschaft, mit der Kreativität. Doch nicht, wenn ich jemandem sage, du hast die Note 2+ oder 4-, oder du bist vergleichsweise an Platz 12. Da geht gar nichts los.
Aber jetzt ehrlich, ich würde mir Feedback wünschen oder ich wünsche mir Feedback für meine Arbeit, dass mir einer sagt, das hast du gut gemacht und da könntest du dich verbessern. Also das wünschen wir uns doch irgendwo alle, oder? Weil wir wollen uns doch verbessern und das gelingt nur mit korrigierendem Feedback.
Ja, jetzt müssen Sie wissen, wir glauben nicht an korrigierendes Feedback, sondern wir glauben einmal daran, dass Menschen sehr wohl wissen, was ihnen gut gelungen ist. Jetzt gibt's aber natürlich noch einen Unterschied, dass wenn Sie mit Leuten sprechen, wo es um rein sachliche Dinge geht und Sie haben zum Beispiel den Wunsch, dass meinetwegen das Lektorat so und so gemacht werden soll, dann sagen Sie, Mensch, wir tun uns mal zusammen und wir setzen uns zusammen und ich erzähle Ihnen mal, wie ich das gerne hätte. Ich hätte das eben gerne so und das würde meine Arbeit unheimlich erleichtern. Das heißt, Sie gehen viel mehr in Richtung Wünsche, weil dieses Feedback, das geht ja immer, Feedback geht einfach davon aus, dass jemand anderes eine Vorstellung hat, wie die Arbeit sein soll. Aber die Arbeit könnte theoretisch, das wissen wir heute, auch anders erledigt werden. Also jetzt mal auf Sie zu kommen, Herr Bobach, was wünschten Sie sich für ein Feedback? Sie wissen doch in jedem Gespräch, antworten Ihre Interviewpartnerinnen und Partner oder müssen die erst 5 Minuten nachdenken und dann brechen die das Konzept ab. Also das sieht man doch sofort.
Ja, gut, aber ich meine, ich führe ja nicht nur Podcast-Interviews, ich habe ja auch ein paar Mitarbeiter und Firmen zu führen und da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass man mir ein Feedback gibt, ist zum Beispiel die Art, wie ich Mitarbeiter führe, oder ist das gut, wie ich das mache oder ist das verbesserungswürdig? Ich meine, das frage ich natürlich meine Mitarbeiter auch, dass sie mir da mal ein Feedback geben, was sie sich von mir wünschen, aber ich glaube, und wir hatten im letzten Podcast das Thema ja auch, dass man sich Berater, Coaches nehmen soll, die einem helfen können. Und genau das mache ich ja, um besser zu werden und um Feedback zu kriegen, Dinge, die ich verbessern kann.
Also da haben Sie genau was Richtiges angesprochen. Dafür sind Ihre Coaches zuständig, aber doch nicht Ihre Mitarbeiter. Das sind doch nicht Ihre Coaches. Also Sie müssen ja schauen, aus welcher Rolle heraus gibt Ihnen jemand Feedback, wenn Sie der Chef sind. In welche Situation bringen Sie jemanden? Also weil ja letztlich jeder Mensch im Innersten weiß, Kritik wird nicht gern gehört. Ja, auch wenn Sie sagen, ich höre das gerne, ich will das gerne haben, dann spricht das natürlich für ihr großes Selbstbewusstsein, für Ihre Erfolgsgewissheit, das ist ganz schön. Aber es gibt ja auch noch ein Unterbewusstsein und das findet das gar nicht schön, kritisiert zu werden. Also es ist viel schöner, wenn ein Mitarbeiter kommt, der oder eine Mitarbeiterin kommt, die dann sagt, Mensch, das finde ich ganz, ganz toll, wie Sie das gemacht haben. Und also wenn es jetzt so nach mir ginge, dann würde ich mir noch das und das wünschen. Ja, also was Frau Assig sagte, die Wünsche zu äußern. Weil der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, das sind abhängige von.
Ja, also gebe ich Ihnen absolut recht. Natürlich ist das ein anderes Gespräch. Aber wenn ich da mal wirklich jetzt bei einem Kunden total Mist gebaut habe, indem ich da vielleicht eine Entscheidung getroffen habe, die jetzt nicht so glücklich war, dann kriege ich das auch von meinen Mitarbeitern durchaus gespiegelt. Ne? Dass sie sagen, hör mal, Lars, da hättest du aber vielleicht doch anders reagieren sollen. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber wir schweifen so ein bisschen vom Freiheitsthema ab. Ich finde das super spannend und auch darüber könnte man ja jetzt allein schon eine Stunde sprechen. Allein über die Ziele könnte man ja eine Stunde sprechen. Also da sind wir ja sehr unterschiedlicher Meinung teilweise auch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich würde aber gerne nochmal Richtung Freiheit den Schwenk bringen. Ne? Und klar, wir haben gesagt, Ziele mit dem Überwollen, das spricht gegen Freiheit. Mitarbeiter demotivieren wir, indem wir zu viel Feedback geben, hatten Sie jetzt gesagt, oder indem wir da korrigierendes Feedback geben und Ziele da helfen auch nicht aus Ihrer Sicht. Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz vorne anfangen. Das hätte ich eigentlich direkt am Anfang fragen sollen. Aber vielleicht sollten wir noch mal definieren, was aus Ihrer Sicht denn Freiheit für einen Unternehmer bedeutet.
Für uns heißt das, dass jemand ein erfülltes Leben mit den eigenen Talenten und Wünschen und mit der eigenen Ambition führt, sich ausleben kann, Ideen entwickeln kann, sich auch nicht entmutigen lässt, also oder zum Beispiel nicht auf Zielgruppen guckt und denkt, ja, ich muss das hier alles so machen, wie das die anderen machen, sondern sagt, ich finde schon meine originäre Zielgruppe, meine originäre Lücke. Ich habe die Freiheit, mich auszudrücken. Also dieses, gerade als Unternehmerin, Unternehmer ist ja dieses, der Selbstausdruck so entscheidend. Also wo bin ich wirksam? Und das ist natürlich auch ein Versuch- und Irrtumprozess. Der ist anders gar nicht möglich, sondern ich muss gucken, wo bin ich wirklich richtig, richtig gut und wo bin ich auch ein Segen für andere Menschen.
Ist aber auch wieder, haben wir das Gleiche mit Ambitionen, sehr schwer für sich selber herauszufinden. Also wenn Sie Freiheit so definieren, wo bin ich ein Segen für andere Menschen. Aber für mich ist ja Freiheit, hat viel damit zu tun, nicht fremdbestimmt zu sein, sondern selbst über die Dinge zu herrschen. Und trotzdem fällt es uns ja schwer, hatten wir gesagt. Und wenn wir jetzt nochmal Freiheit uns da für Unternehmer angucken, Ziele schlecht, Mitarbeiter, korrigierende Gespräche schlecht. Was ist denn gut? Was sollte denn Unternehmer aus Ihrer Sicht tun, um morgen freier zu sein?
Also ganz, ganz wichtig ist das, was Frau Assig sagte, die eigene Ambition leben zu können. Und wie äußert sich das? Das äußert sich einmal in der Deutungshoheit über das Feld und über die Situation, in der ich als Unternehmerin oder Unternehmer bin. Das heißt, ich orientiere mich nicht an dem, wie Frau Assig das schon sagte, an dem Vergleich, was ein anderes Unternehmen gut kann oder dieser oder jener Unternehmer besser kann oder gut kann, sondern ich orientiere mich an meiner eigenen Einmaligkeit. Und ich übernehme die Deutungshoheit darüber, was ist eigentlich zum Beispiel ein gutes alkoholfreies Getränk? Was ist das eigentlich? Und da orientiere ich mich nicht an Verkaufszahlen von Red Bull oder von Cola, sondern ich sage das selbst, ich definiere das selbst. Das ist die größtmögliche Freiheit, die ich eigentlich als Mensch haben kann, dass ich die Deutungshoheit über das Feld übernehme, in dem ich tätig bin. Das ist das. Und ein anderer wichtiger Aspekt von Freiheit ist natürlich auch, über meine eigenen finanziellen Ressourcen zu entscheiden. Und je weniger sozusagen ich in einem Zwang drin stecke, zum Beispiel privaten Konsum tätigen zu müssen, und je mehr ich mich dafür entscheide, zum Beispiel sparsam zu leben, desto mehr Freiheit habe ich. Das wäre jetzt ein ganz praktischer Tipp, wenn Sie also fragen würden, wie erreiche ich mehr Freiheit, dann würde ich sagen, lassen Sie den privaten Konsum sein, schrauben Sie den runter. Auch im Zusammenhang mit dem, was Frau Assig vorhin sagte, wie lang die Prozesse dauern. Ich brauche Freiheit, ich brauche einen freien Atem, auch finanziell. Das heißt, ich sollte sehr, sehr gut überlegen, dass ich, wenn ich ein Start-up habe, nicht mal sofort meinen Konsum hochschraube und eine Yacht in Cannes liegen habe mit Koch oder was auch immer mich jetzt freut, sondern dass ich wirklich meine Ambition, meine Zeit und mein Geld widme und meinem Lernen. Also das sind zwei Aspekte von Freiheit, die für mich sehr entscheidend sind.
Gute Definition und ein Lifestyle als Ziel oder als Ambition zu haben, ist sicherlich keine gute Entscheidung. Allem, was Sie so sagen, und ich glaube, Frau Assig, das ist ja auch Ihr Thema, ist ja dieses sehr, sehr starkes Selbstbild, Selbstwertgefühl muss ja dem zugrunde liegen, ne? Weil ich darf mich nicht so sehr von anderen beeinflussen lassen. Ich muss geduldig mit mir selber sein. Wie gelingt mir denn da Stabilität zu erreichen, Frau Assig?
Ich will das auch nochmal sagen mit dem Lebensstil. Ich komme dann nochmal gleich zurück. Das, was Frau Echter sagt, ist so entscheidend, dass Menschen so schnell in eine finanzielle Falle geraten, dann ist überhaupt gar keine Freiheit mehr möglich. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass Menschen, die erfolgreich sein wollen, in einer Community sein müssen mit anderen erfolgreichen oder noch erfolgreicheren Menschen, die ganze Zeit stabilisieren. Also je mehr Menschen mit anderen erfolgreichen Menschen sprechen und wir sagen bewusst, erfolgreiche Menschen, wir meinen jetzt nicht so persönliche Freunde, sondern wir meinen Menschen, die zum Beispiel auch das verstehen, was jemand macht. Also die auch wissen, meinetwegen, wie eine harte Zeit als Unternehmer ist und nicht dann sagen, ja, dann wäre doch wieder, weiß ich was, das und das, sondern die sagen, die wissen, das gehört zum Unternehmersein und dazu. Also für diese Stabilität sind andere Menschen unabdingbar, die das verstehen, die Prozesse verstehen, die einen ermutigen, die sagen, Mensch, du mach einfach weiter, ne? Sei tapfer, steh das durch, es gibt schwierige Zeiten. Also ich meine gerade diese Zeiten, die sind ja für manche Menschen so hammerhart. Und dann ist es ganz wichtig, dass die das in einen Kontext stellen, dass die nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier der ganz große Loser, sondern dass die sehen, okay, es gibt einen Kontext. Ich bin eigentlich eine erfolgreiche Person, jetzt gerade nicht, weil wir haben Corona. Ich muss das quasi in mir balancieren und dafür brauche ich Menschen, denen das auch so geht. Die sagen, du, das ist auch schwierig jetzt. Oder Leute, die noch Hilfsmittel aktivieren können. Also wir brauchen andere Menschen, um erfolgreich zu sein. Ohne die geht es gar nicht.
Also Stabilität durch das soziale Umfeld. Ja. Wo findet ein Unternehmerin, Unternehmer sowas?
Also erstmal denke ich, hat jede Unternehmerin schon ein Umfeld und erfolgreiche Menschen, die sie oder die erkennt. Die sind schon da und die müssen natürlich gepflegt werden. Und das geht dann so zum Beispiel, dass ich, wenn es wieder möglich ist, Menschen einlade, dass ich gemeinsam frühstücke, dass ich in dieser Zeit jetzt gemeinsam spazieren gehe, dass ich eine nette Osterkarte schreibe, dass ich sage, Mensch, wenn du zum Frühstück kommst, bring noch jemanden mit. Und so erweitert sich dieser Kreis. Also es gibt ja nicht die einsamen Heldinnen und Helden, die nie jemanden gekannt haben. Man hat Studienkollegen, man hat einen Professor, man hat einen Partner, man hat einen Kunden, man hat einen Berater, man hat einen Buchautor oder so und mit denen tut man sich zusammen.
Trotzdem fühlen sich ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer sehr einsam, ne? Weil vielen, und das ist so meine Erfahrung, fehlt genau das, ne? Und schön, was Sie gesagt haben, einfach sozial sein, einladen, Kontakt suchen, Karten schreiben, Briefe schreiben, mal was ganz Altmodisches machen und sein soziales Umfeld so erweitern und nicht im Social Media suchen. Genau, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, der Tipp.
Ja, und eine Sache gehört natürlich dazu, dass Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer lernen, über sich zu sprechen. Also eine Community wird natürlich nur möglich sein, wenn Leute sich auch öffnen, wenn die sagen, Mensch, Corona setzt mir unheimlich zu. Und dann kann jemand sagen, Mensch, wir haben jetzt gerade ja die tollste Auftragssituation ever. Und dann kann man darüber sprechen, über solche Unterschiede. Oder jemand sagt, du, das kenne ich auch. Und wie kommen wir da raus? Wie halten wir uns bei Laune? Also Social Media hat ja einen unheimlichen Nachteil, so diesen Erfolgswahnsinn zu beflügeln. Also dieses nur diese eine Seite und zu zeigen, und das ist auch richtig in den sozialen Medien, ist aber nicht richtig in den sozialen Kontakten.
Gutes Schlusswort. Öffnen, da ist natürlich ganz wichtig. Wie soll auch richtiger und ehrlicher Kontakt und ein Miteinander entstehen, wenn man sich da nicht öffnet? Frau Assig, Frau Echter, vielen, vielen Dank bis hierhin. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr interessante Einblicke, auch wenn wir einen kleinen Schweif genommen haben Richtung Ziele und Mitarbeiter. Ich fand es super interessant. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
Frau Echter, jetzt sind Sie dran. Kommen wir zu den Schlussfragen. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Was ist Ihr wichtigster Tipp für mehr Fokus?
Ja, das ist etwas, was ich von Dorothea Assig auch gelernt habe. Sie hat ja vorhin über die Arbeitsstile gesprochen. Pausen machen. Mehr Pausen machen. Also ohne Pausen bin ich immer bei der Sache und reflektiere nicht. Ich habe keine Metareflexion, ich habe keine Metakommunikation und ich lerne eben auch nicht, außer fachlich. Deshalb Pausen machen. Und Pausen machen geht nicht, indem ich die in den Terminkalender einplane. Kann man machen, funktioniert aber oft nicht, sondern Pausen machen ist eine Form der Entscheidung und das muss ich üben, sodass ich mich einfach ab und zu entscheide, so jetzt, egal ob der Satz oder das Kapitel jetzt fertig ist, egal ob jetzt noch 3 weitere Telefonate anstehen, jetzt wird Pause gemacht. Also eine Entscheidung zu treffen für eine Pause und das öfter zu tun.
Sehr schöner Produktivitätstipp. Welches Buch können Sie der Hallo Focus Community empfehlen?
Also unbedingt ein Buch von Doris Mertin. Das Buch heißt Habitus und es hat dann noch einen Untertitel, den ich gerade nicht weiß, aber der Obertitel ist Habitus. Und es geht in diesem Buch darum, wie erfolgreiche Menschen sich wirklich im Alltag zeigen, wie sich erfolgreiche Menschen im Alltag verhalten, wie sie kommunizieren. Und was dabei auf der Haben-Seite sehr zum Erfolg beiträgt, ein sehr praktisches, aber gleichzeitig ein extrem tiefgründiges Buch. Ich empfehle das jedem jungen Menschen, jedem mittelalten Menschen, jedem Menschen, der eine Karriere vor sich hat oder auch schon mittendrin steckt, zu lesen. Es gibt so viele praktische Hinweise dort. Also ein ganz tolles Buch.
Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Welches ist der beste Ratschlag, den Sie jemals erhalten haben?
Ja, den besten Ratschlag habe ich damals von einem Coach bekommen, nach sehr langer Zeit in angestellten Top-Positionen mich selbstständig zu machen. Und das war am Anfang sehr schwierig. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, das war wirklich der beste Tipp meines Lebens, mich selbstständig zu machen mit Frau Assig zusammen. Das war wunderbar.
Ich sage ja immer, Unternehmer sein ist der geilste Job der Welt. Das ist ja mein Spruch. Ja, Frau Assig, Frau Echter, vielen Dank für die 2 wirklich spannenden, unterhaltsamen Folgen. Hat Spaß gemacht, hat gute Einblicke gegeben. Und ich wünsche Ihnen beiden und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
Vielen Dank.
Alles Gute. Tschüss.
Hat dir der Hallo Focus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.